NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Haben Sie sich heute schon fotografiert? Mit Ihrem Handy oder Ihrem Tablet? Nein? Nicht? Das ist ungewöhnlich. Überall machen Menschen inzwischen Selfies. Am Strand, im Restaurant, an der Bushaltestelle. Eine regelrechte Selfie-Kultur ist entstanden. Wissenschaftler haben untersucht, warum. Darüber werden wir heute berichten. Und in unserem Schwerpunkt geht es um die Genschere CRISPR-Cas9. Sie war in den vergangenen Wochen immer wieder in der Wissenschaft ein großes Thema. Mit einer Technik, unerwünschte Gene aus der DNA entfernen und sogar gegen erwünschte ersetzen zu können, das war lange der Traum vieler Forscher, dem sie jetzt sehr nahe gekommen sind. Mit der Entdeckung der Genschere haben sich viele Möglichkeiten eröffnet. Zum Beispiel die, Tiere und Pflanzen robuster werden zu lassen. Oder auch die, Menschen von Krankheiten wie Krebs oder AIDS zu befreien. Auch darüber werden wir heute berichten. Aber auf der anderen Seite auch über die Sorgen, die durch diese Entdeckung bei vielen Wissenschaftlern entstanden sind. Denn mit Hilfe der Genschere können auch Experimente mit dem menschlichen Erbgut gemacht werden. Eingriffe, durch die es zu dauerhaften Veränderungen in der menschlichen Spezies kommen kann. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Ein Porträtfoto von sich selbst hatte man früher auf dem Personalausweis oder auf dem Lebenslauf in einer Bewerbung. Ansonsten waren die meisten Menschen eher zurückhaltend, was solche Fotos betrifft. Man musste dafür manchmal auch extra zum Fotografen oder in eine der kleinen Fotofix-Kabinen steigen. Aber wie auch immer ein solches Foto entstanden war, sich am Ende selbst darauf zu sehen, war vielen eher unangenehm. Mit dem Selfie hat sich das deutlich verändert. Ob auf der Suche nach einer Beziehung oder bei der Präsentation eines Urlaubsziels. Die gemachten Fotos von sich selbst sind in, gerade in den sozialen Medien. Das, was früher als unangenehme Selbstdarstellung empfunden wurde, die Veröffentlichung eines Porträtfotos, ist heute fast schon eine Selbstverständlichkeit. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen sind es im Moment noch mehr Frauen, die dem Selfie-Hobby verfallen sind, aber die Männer holen langsam auf. Hat sich schleichend eine neue Generation der Selbstdarsteller entwickelt? Eine Selfie-Kultur? Michael Kurt hat mit Forschern gesprochen, die diesem Phänomen auf den Grund gehen wollen.
Ein schlichtes Foto von Hochhäusern in New York gilt in sozialen Medien als veraltetes Postkartenmotiv. Es muss derzeit schon ein Schuss Individualität, am besten das eigene Gesicht im Vordergrund des Fotos sein, damit es Follower gut finden, damit es geliked wird oder eben einfach gut ankommt. Dass das so ist, verwundert den Soziologen Michael Korsten nicht. Er leitet an der Universität Hildesheim eine Arbeitsgruppe, die die Selbstdarstellung im Internet erforscht.
Super toll, wenn meine Tochter mir ein Bild aus New York zuschickt, wo sie dann irgendwo meinetwegen sogar noch auf dem Empire State Building steht und dann mit einem Selfie dann noch die Silhouette von New York dahinter sich bringt.
Doch Achtung, Vorsicht beim Selbstporträt. Es gibt mehr Tote durch Selfie-Schießen als durch Haiangriffe. Der Wunsch nach Originalität oder einfach Unachtsamkeit hat schon öfter zu tödlichen Abstürzen geführt. Trotzdem, Selfies bleiben in sozialen Netzwerken in. Das hat auch die Kommunikationswissenschaftlerin Laura Malaika festgestellt, die sich den Trend zur Selfie-Kultur näher angeschaut hat.
Es gibt Selfie-Stangen. Plötzlich gibt es Menschen auf der Straße, die machen Selfies an allen möglichen Orten. Das Phänomen wird massenhaft und deswegen ja auch diskutabel.
Die Selfie-Stange als verlängerter Arm macht es möglich, dass beim Selfie mehr als nur das Gesicht zu sehen ist. Trotzdem ist es nicht ungewöhnlich, dass auf Urlaubsfotos Sehenswürdigkeiten zur Nebensächlichkeit verkümmern und das Posing im Mittelpunkt steht. Extremes Posing, wie die sogenannten Duck Faces, Bilder, in denen Frauen einen Kussmund andeuten, ist zwar nicht mehr so angesagt, aber der leicht schiefgestellte Kopf hat sich international durchgesetzt, wie Forscher herausfanden.
Wenn man nach unten guckt und die Augen nach oben richtet, dass die Augen größer wirken und dann kindlicher, gibt es auch Studien, die schön zeigen, dass es für Männer dann sehr maskuline Posen gibt oder es gibt Partyposen. Das sind alles klassische Folien, die dort reproduziert werden.
Nicht nur im Privaten gibt es dafür Likes und gefällt mir's. Ob in großen Blogs mit kommerzieller Ausrichtung oder in vielen Reiseblogs, das Selbstporträt steht dank Selfie stets im Mittelpunkt. Interessant dabei ist jedoch nicht nur, dass es dieses Phänomen gibt, denn natürlich stellt man sich auch die Frage, was interessiert Menschen eigentlich an diesen oft banalen Selbstdarstellungen?
Ja, du machst das ja genauso, wie ich das gemacht habe oder das ist genauso, wie ich das gerne machen würde. Das entspricht genau dem, wie ich mir das so forsche, wie ich das auch erlebt habe. Das ist ein Nacherleben und auch eine hohe Identifikation mit den Dingen, die dort gezeigt werden, weil sie eben so alltäglich sind und für uns alle nachvollziehbar.
Die Hildesheimer Forscher bekamen in Diskussionen und über Befragungen heraus, dass Selfie-Fotos auf vielen Plattformen genutzt werden, um seine eigene Biografie zu dokumentieren. Dass Fotos von sich selbst den Wunsch bedienen, in der Welt etwas Besonderes zu sein, nicht in der Masse zu verschwinden, und dass es auch nicht unwichtig ist, sich zusammen mit einem Prominenten ablichten zu lassen, um von der Aura selbst zu profitieren. Wächst hier eine Generation von selbstverliebten Menschen heran? Wer ständig Selfies von sich in sozialen Netzwerken postet, ist höchstwahrscheinlich narzisstisch veranlagt und weist antisoziale Züge auf, so eine Studie der Ohio State University aus dem letzten Jahr. Professor Michael Korsten ist allerdings davon überzeugt, dass das nur Ausnahmeerscheinungen sind, die das Phänomen Selfie nicht erklären können.
Warum sollte man das als Narzissmus bezeichnen? Vielleicht ist es im Grunde genommen nur ein Versuch, auch den gesellschaftlichen Erwartungen irgendwie gerecht zu werden. Diese klassischen Kompetenzen, die man früher unter Leistung oder Qualifikation gesehen hat, die sind gar nicht mehr so geeignet, um gesellschaftliche Anerkennung zu erfahren, sondern die Art und Weise, wie ich aufzutreten vermag, wie ich mich in Erscheinung bringe. Und das kann man natürlich über solche Fotos ausprobieren.
Individualität ist zum einen ein entscheidender Faktor in der gesellschaftlichen Realität, aber in der digitalen Welt auch ständig in Gefahr, in Nullen und Einsen aufgelöst zu werden. Daher, so Sascha Oswald, der Wunsch, sich in ihr zu präsentieren.
Das, was allgemein so als Definitionsmerkmal des Internets lange Zeit galt, dass es doch sehr abstrakt ist, dass auch Kommunikation immer auf abstrakte Art und Weise stattfindet, das wird mittlerweile durch den vermehrten Einsatz von Selfies, aber auch von anderen Bildern kompensiert. Also man versucht, eine größtmögliche Körperlichkeit wieder hineinzuholen.
In einer Copy-and-Past-Gesellschaft, in der man Bilder von Menschen googelt, um etwas über sie zu erfahren, ist die Möglichkeit, Fotos von sich selbst zu machen, auch eine Möglichkeit, sich in der digitalen Welt zu behaupten.
Das Selfie verleiht natürlich dem Protagonisten eine wesentlich größere Kontrolle über das eigene Bild, das sie von sich abgeben. Man kann es mehrere Male machen, man hat das Handy selber in der Hand, es sind nicht andere, die von mir eine Fotografie machen und vor allem ich sehe mich auch selber.
Oswald hat sich in diesem Zusammenhang auch die Selbstdarstellung in Dating-Apps näher angeschaut. Dreht es sich hier auch nur um Äußerlichkeiten und, wenn's passt, wird gleich eine Partnerschaft angepeilt? Doch es scheint hier doch noch traditioneller abzulaufen, als vielleicht zu erwarten wäre.
In der Regel wird das Ganze eingeleitet durch ein unverbindliches Hey. Es gibt dann eine Kontaktinitiierung und wenn darauf geantwortet ist, dann kommt es in der Regel zu einem ersten Abklopfen und dann guckt man, was möchte man eigentlich. Und wenn man dann festgestellt hat, okay, man sucht das Gleiche, dann kann es durchaus dazu kommen, dass man bestimmte intime Details schon preisgibt.
Französische Forscher gehen jedoch in einer Studie aus dem Jahr 2015 so weit zu sagen, dass Menschen mittlerweile nicht mehr ihre bessere Hälfte, sondern ihr Spiegelbild suchen. Eine Form von Selbstbezogenheit, die auch eine Folge der Selfie-Kultur sein könnte.
Über die Selfie-Kultur und ihre Ursachen berichtete Michael Kurt.
To know it's such a drag that you're the one I just can't have. Don't you know that your soul's here with me constantly? In my room, flowers bloom. Can't you see you're the
Die Musik, die Sie hören, ist von Santu. Die CD des Musikers heißt Hold On. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Die neue Genschere CRISPR-Cas9. Sie hat die Welt der Wissenschaft ganz schön auf den Kopf gestellt. Im Grunde funktioniert eine Genschere so wie eine normale Schere. Nur, dass sie eben kein Papier oder andere Dinge aus dem Haushalt zerschneidet, sondern die Gene eines Lebewesens. Sie lässt sich so programmieren, dass auch genau das Gen aus der DNA herausgeschnitten wird, das man auch wirklich entfernen möchte. Zum Beispiel ein Gen, auf dem eine Krankheit oder eine unerwünschte Eigenschaft abgespeichert ist. Die Schere ist nicht aus Metall, es ist ein Molekül, das Forscher programmiert haben und in eine Zelle hineinbringen. Sobald es dort ist, beginnt das Molekül nach den unerwünschten Bestandteilen der DNA zu suchen, sie zu zerstören und im Idealfall auch durch erwünschte Gene zu ersetzen. Bisher klappt das am allerbesten in Zellen von Tieren und Pflanzen. Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass sie mit der Genschere zu besseren Erfolgen in der Landwirtschaft beitragen können. Hartmut Grawe mit Einzelheiten.
Bei Pflanzen war es bisher kaum möglich, Gene gezielt wirklich auszuschalten. Und das funktioniert nun mit dem CRISPR-Cas-Verfahren sehr gut. Und das gelingt bei Modellpflanzen ebenso wie bei Kulturpflanzen.
Die Arbeitsgruppe von Molekularbiologe Bernd Müller-Röber an der Universität Potsdam erforscht Möglichkeiten, Pflanzen an extreme Umweltbedingungen anzupassen, zum Beispiel Hitze und Trockenheit. Mit klassischer Züchtung und Kreuzung ist der Erfolg solcher Bemühungen ungewiss. Ganz anders sei das nach Meinung der Forscher dagegen mit der Genschere. Mit ihr lasse sich unerreicht präzise und effizient arbeiten.
Das Verfahren ist einfach und kann von jedem molekularbiologischen Labor ohne größere Probleme benutzt werden.
Das Verfahren funktioniere dazu auch viel exakter als die bisherige Gentechnik, die mit zahllosen, unkontrollierten Nebeneffekten in die Erbsubstanz eingegriffen hat.
Durch die neuen Technologien vermeidet man auch die ganzen Nebenreaktionen, die früher in der ersten Phase vor 40 Jahren ein Problem waren, die sind jetzt alle beseitigt.
Biochemiker Ernst-Ludwig Winacker, ein prominenter Pionier der Genforschung, äußert sich am Rand einer Vortragsreihe über die CRISPR-Technik im Münchner Center for Advanced Studies euphorisch, auch im Hinblick auf die Landwirtschaft. Das Aktivieren und Deaktivieren bestimmter Gene mithilfe der CRISPR-Technik kann zum Beispiel den Einsatz von Chemie auf dem Feld vermindern.
Große Probleme in der Landwirtschaft sind bei den Nutzpflanzen der ganze Pilzbefall, der ja bekämpft werden muss durch Herbizide oder Insektenbefall durch Insektizide. Und das ist ja auch nicht das Gelbste vom Ei, wenn man an die Glyphosat-Diskussion denkt. Und deswegen ist es eher vernünftig, die natürlichen Resistenzen der Pflanzen in diesem Fall zu verwenden und einzusetzen.
Der Krankheitserreger interagiert mit der Pflanze und schafft sich den Zugang in die Pflanze. Wenn auf der Pflanzenseite entsprechende Gene, die für diese Interaktion notwendig sind, ausgeschaltet werden, dann funktioniert der Angriff des Krankheitserregers nicht mehr und damit ist die Pflanze, die Weizenpflanze beispielsweise, dann resistent und solche Versuche hat man schon durchgeführt. Das funktioniert also tatsächlich.
Das Risiko solcher Eingriffe hält auch der Potsdamer Forscher Müller-Röber für gering.
Hinsichtlich möglicher Gefahren sehe ich keine größeren Gefahren als mit den klassischen Züchtungsmethoden auch.
Es wird nicht im Labor irgendwas gemacht und am nächsten Tag verkauft, sondern es bedarf unverändert einer Sortenzulassung.
Die Genschere kann aber nicht nur schneiden oder Gene an- und abschalten. Patrick Su leitet am kalifornischen Salk-Institut eine Forschungsgruppe, die viel weitergehende Eigenschaften des Werkzeugs nutzt.
Es ist vorstellbar, ein Schwein zu erzeugen, das physiologisch dem Menschen angenähert wird und in diesem Schwein menschliche Organe wachsen zu lassen.
Wird es in Zukunft also Schweinefabriken als menschliche Ersatzteillager geben? Ist das sinnvoll?
Stellen Sie mal die Frage einem Menschen, der auf eine Herztransplantation wartet. Da kriegen Sie eine ganz klare Antwort.
Einige Forscher wollen auch die Vererbungskette manipulieren, etwa um Malariamücken unfruchtbar zu machen. Hier beginnt nach Ansicht mancher ein kritischer Bereich. Biologe Sebastian Bultmann von der Uni München warnt:
Da denke ich, sollte man auf jeden Fall aufpassen, was man macht, wenn man nicht genau versteht, was die Konsequenzen sind.
Muss man abwägen. Es ist eine Frage der Risikoabwägung. Hier braucht man das nicht zu machen. Hier gibt es keine Malaria. Da kann man anders denken.
Die Genschere hält die Wissenschaft in Atem. Die Tier- und Pflanzenzucht zu präzisieren und ertragreicher zu machen, ist nur ein kleiner Teil dessen, was die Wissenschaftler in den kommenden Jahren mit ihr realisieren wollen. So viel steht fest.
Hartmut Grawe über mögliche Einsätze der Genschere für die Pflanzen- und Tierzucht.
You make my day more beautiful. I had this feeling right from the start. I love you, baby, don't break my heart. Cause I know where you go. And we'll never be together. I'm so blue.
different Maine. I'm trying as hard as a Maine cane.
Jede Zelle eines Menschen hat auf den Genen die gesamte Erbinformation gespeichert. Die Gene sind auch mit dafür verantwortlich, ob Menschen irgendwann an bestimmten Krankheiten wie zum Beispiel Krebs erkranken oder ob sie ein erhöhtes Alzheimer-Risiko haben. Die Vorstellung, krankmachende Gene gezielt entfernen und durch gesunde ersetzen zu können, war lange nur ein Traum von vielen Forschern. Aber mit der neuen Genschere ist die Wissenschaft diesem Ziel jetzt tatsächlich einen großen Schritt näher gekommen. Ich habe mit Ulrich Martin, dem Leiter der Leibniz-Forschungslaboratorien für Biotechnologie und künstliche Organe, an der Medizinischen Hochschule in Hannover darüber gesprochen. Er erforscht, inwieweit die Genschere in Zukunft auch zu einer Behandlung von verschiedenen Krankheiten imstande wäre, insbesondere von Herz- und Lungenkrankheiten. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
Ja, wir arbeiten daran, das Genom von Stammzellen zu verändern. Und zwar arbeiten wir mit Stammzellen, die wir vom Patienten herstellen können und die wir dann in alle Zelltypen, die wir im Körper haben, im Prinzip verändern können. Und diese neuen Genome Engineering Technologien, also CRISPR-Cas, sogenannte Genschere, können wir verwenden, zum Beispiel um krankmachende Mutationen in diesen Stammzellen, die wir vom Patienten isolieren, dann auch zu korrigieren. Diese Stammzellen kann man dann vermehren und kann sie wieder in den Patienten transplantieren.
Aber in jeder Blutstammzelle befindet sich bei den Menschen, die eine Krankheit haben, ja das genetische Material für bestimmte Krankheiten. Wenn ich jemanden behandeln wollte, müsste ich dann ja nicht nur eine Zelle von ihm entnehmen, bei der ich dann im Labor die Schere ansetzen müsste, sondern das gesamte Blut, oder?
Bei Blutstammzellen ist es so, da müsste man bei so einer Therapie natürlich erstmal dafür sorgen, dass zumindest ein Teil oder im besten Fall natürlich alle der krankmachenden Zellen vorher entfernt werden und wir diese Zellen dann ersetzen können durch die Genkorrigierten. Wir arbeiten primär an Erkrankungen von Herz und Lunge ähnlich. Das heißt ganz klar, für die neuen, gesunden Zellen müssen wir erstmal im entsprechenden Gewebe auch Platz schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei solchen zukünftigen Therapien. Und in einigen Fällen ist es so, dass solche Blutstammzellen dann auch einen Selektionsvorteil, solche korrigierten Blutstammzellen einen Selektionsvorteil hätten gegenüber anderen Zellen.
Das heißt, sie würden nicht das gesamte Blut entnehmen müssen?
Genau, die neuen Zellen haben unter Umständen, aber das hängt von der Erkrankung ab, einen Vorteil gegenüber den Erkrankten. In solch einem Fall kann man relativ optimistisch sein. In anderen Fällen ist es aber auch durchaus so, also zum Beispiel bei Krebserkrankungen, dass erkrankte Zellen sich natürlich besonders stark vermehren. Da ist es natürlich viel, viel schwieriger. Hier müsste man zusehen, dass man solche Zellen tatsächlich möglichst komplett entfernt, bevor man neue Zellen transplantiert. Also je nachdem, um was für eine Erkrankung geht, kann man davon ausgehen, dass Therapien tatsächlich in den nächsten Jahren vielleicht Realität werden können. In vielen anderen Fällen ist es aber sicher noch ein ganz weiter Weg.
Sie machen das, weil Sie gucken wollen, inwieweit Herz- und Lungenkrankheiten behandelt werden können. Was für Krankheiten muss ich mir da vorstellen?
Also eine Erkrankung, an der wir zum Beispiel arbeiten, ist die Mukoviszidose. Das ist eine Erberkrankung, bei der ein sogenannter Ionenkanal in Zellen der Lunge unter anderem gestört ist. Das führt in der Lunge dazu, dass sich ein zäher Schleim bildet, in den sich auch Bakterien sehr gut einnisten können. Und in der Regel führt das dazu, dass solche Patienten im jungen Erwachsenenalter irgendwann eine Möglichkeit nur noch haben, die müssen eine Lunge transplantiert bekommen. Leider haben wir nicht genug Lungen, es gibt nicht ausreichend Spender, sodass das tatsächlich auch nicht immer möglich ist.
Sie entnehmen Zellen aus der Lunge?
Nein, gar nicht aus der Lunge. Wir können im Prinzip unterschiedliche Zellen aus dem Körper reprogrammieren. Unterdessen können wir dann zum Beispiel eine Blutzelle nehmen, man kann aber auch eine Hautzelle nehmen. Sogar Zellen aus Haarwurzeln können da verwendet werden. Diese Zellen reprogrammieren wir. Also reprogrammieren ist der Begriff dafür, dass man diese Zellen in einen embryonalen Zustand zurückversetzt. In eine frühe Stammzelle, wie wir sie auch in einem frühen Embryo haben. Also diese Zellen sind dann vergleichbar embryonalen Stammzellen, können aber direkt aus dem Patienten gewonnen werden. Diese Zelle können wir dann genkorrigieren.
Mit der Genschere?
Mit der Genschere und können sie dann wieder verwandeln in eine Lungenzelle, um sie dann vielleicht in der Lunge zu transplantieren. Also es gibt vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für solche Zellen, die wir genkorrigiert haben.
Aber auch in der Lunge werden sich dann ja noch nicht korrigierte Zellen befinden.
Richtig. Im Fall der Mukoviszidose haben wir durchaus Hoffnung, dass solche Zellen einen gewissen Selektionsvorteil haben. Das heißt, erkrankte Zellen sterben leichter ab als gesunde Zellen. Und so kann man eine gewisse Hoffnung haben, wenn man ausreichend Zellen zum Anwachsen bekommt in der Lunge, dass diese tatsächlich auch langfristig die erkrankten Zellen in der Lunge ersetzen können.
Bisher wurden die Tests dazu ja im Labor gemacht, an einzelnen Zellen. Am Menschen wurde das Ganze noch nicht getestet, also Zellen, die mit Hilfe der Schere behandelt worden sind, bislang noch nicht an den Menschen, dem sie entnommen wurden, wieder zurückgegeben?
Das ist aus meiner Sicht auch noch ein längerer Weg. Zum einen ist man derzeit gerade mal so weit, dass man solche Therapieformen in Mäusen ausprobiert. Mhm. Häufig braucht man dann noch, mal vorausgesetzt, so eine Therapie in der Maus funktioniert, braucht man häufig noch größere Tiere, die den Menschen ähnlicher sind, um das auszuprobieren. Erst dann würde man auch tatsächlich mit so einer neuen Therapie in den Patienten gehen. Und es ist natürlich auch noch zu berücksichtigen, dass solche Genscheren immer noch Risiken bergen. Also die sind nicht hundertprozentig genau. Ab und zu schneiden sie auch mal an Stellen, wo sie eigentlich nicht schneiden sollen. Da ist sicher noch eine Menge Forschung zu tun, um da, bevor man in den Patienten geht, sicher zu sein, dass tatsächlich keine Nebenwirkungen auftreten.
Wie lange wird das Ihrer Meinung nach noch dauern, bis man da Gewissheit hat?
Also in der Regel spricht man bei solchen neuen Therapien nicht von 2 oder 3 Jahren, sondern eher von 10 bis 15 Jahren. Also ganz klar, betroffene Patienten können nicht in den nächsten Jahren darauf hoffen, dass hier eine neue Therapie zur Verfügung steht.
Ich habe gelesen, dass die Genschere auch eine Möglichkeit für die Behandlung von HIV verspricht. Das wird ja auch bereits erforscht. Gibt es da bereits Ergebnisse?
Noch nicht aus der klinischen Anwendung, aber in der Tat ist diese Möglichkeit sehr vielversprechend. Vielleicht schafft man es, einen Großteil der Zellen zu ersetzen, die dann resistent gegen HIV sind. Aber der Virus ist nicht ganz aus dem Körper verschwunden. Ob man das damit mal hinkriegt, bleibt abzuwarten.
Wie omnipotent ist denn nun eigentlich die Genschere, die ja so gepriesen wird? Lassen sich die Behandlungsmöglichkeiten, die bereits erforscht werden, möglicherweise irgendwann auf alle Krankheiten übertragen oder eher nicht?
Also ich glaube schon, dass diese Genschere ein wahnsinniges Potenzial für die Zukunft hat. Man geht ja eigentlich davon aus, dass zumindest in den nächsten Jahren es da auch einen Nobelpreis für geben wird. Und das ist sicher eine der Revolutionen in der Medizin. Da ist sich eigentlich die Wissenschaftswelt relativ sicher.
Das war Ulrich Martin, Stammzellenforscher an der Medizinischen Hochschule Hannover. Die Revolution, die die neue Genschere in der Wissenschaft ausgelöst hat, betrifft nicht nur Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt oder die Erforschung, wie Krankheiten beseitigt werden können. Es gibt auch Forscher, die dieses neue Werkzeug für Experimente mit dem menschlichen Erbgut nutzen. Eingriffe, durch die es, wenn sie gelingen, zu dauerhaften Veränderungen in dem kommen kann, was vererbt wird. Zum Beispiel die Augen oder die Haarfarbe? Steht uns mit der Genschere eine Science-Fiction-artige Form von Menschenzüchtung bevor? Viele Wissenschaftler befürchten genau das. Daniela Remus über ethische und biologische Bedenken.
1. Februar 2016. Die britische Gesundheitsaufsicht hat es erlaubt, die Erbanlagen von menschlichen Embryonen gentechnisch zu verändern. Viele sehen das als einen absoluten Tabubruch in der Geschichte der Menschheit. Ein Schock, sogar auch für die Wissenschaftler, die mit der neuen Genschere weltweit experimentieren und sich von diesem Werkzeug viel erhoffen, so wie etwa die Französin Emmanuelle Charpentier, eine der beiden Entdeckerinnen der Genschere CRISPR-Cas9.
Für mich ist es zu früh, um solche Experimente zu machen. Ich habe Probleme damit, die menschliche Keimbahn zu verändern.
Die menschliche Keimbahn, so bezeichnet man die ursprünglichen Zellen, aus denen sich der Mensch und sein Körper entwickelt. Und tatsächlich sind Eingriffe in die Keimbahn etwas komplett anderes als die Bekämpfung von Krankheiten. Gene, mit der Genschere manipuliert, würden dann nämlich weitervererbt. Sie könnten also womöglich die gesamte menschliche Spezies verändern. Deshalb hatten sich Emmanuelle Charpentier und ihre Kollegen bei mehreren Tagungen für eine Selbstbeschränkung ausgesprochen und gegen solche Experimente. Arbeiten und Forschen mit der Genschere ja, aber keine Eingriffe ins menschliche Erbgut, sagt auch die US-amerikanische Forscherin Jennifer Doudna, die zweite Entdeckerin der Genschere.
Wir wissen noch längst nicht genug über die Gene, die wir da manipulieren könnten. Und wir verstehen auch die Technologie nicht genug, um das zu tun. Ich bin mir sicher, es ist nicht die richtige Zeit jetzt, um darüber nachzudenken, Designer-Babys zu kreieren.
Trotzdem probieren die britischen Wissenschaftler, wie auch einige chinesische Kollegen, das Erbgut von menschlichen Embryonen durch Genmanipulation zu verändern. Sie versuchen, es mit anderen Merkmalen auszustatten. Die weltweite Aufregung würden sie nicht verstehen, sagen die Wissenschaftler. Alles sei legal, die Embryos würden nach einer Woche vernichtet und die Experimente würden überwacht. Und schließlich gehe es bei ihren Versuchen nur um den wissenschaftlichen Fortschritt, nicht um den Versuch, Menschen zu züchten, sagt zum Beispiel Peter Brody vom Londoner King's College in der BBC.
Wenn ich ein bestimmtes Gen entferne, was passiert dann mit der weiteren Entwicklung des Embryos? Das ist so, als würden Sie wissen wollen, wie ein Auto funktioniert. Wenn Sie den Anlasser entfernen, startet der Motor nicht mehr. Oder wenn Sie die Handbremse entfernen, dann können Sie prima weiterfahren. Aber wenn Sie an einer Steigung parken wollen, merken Sie schnell, wozu Sie eine Handbremse brauchen. Genauso ist es hier. Und das Tolle an der Gentechnik ist, Sie brauchen jeweils nur ein Gen herauszunehmen, um mehr zu wissen.
Das Erbgut des modernen Menschen besteht aus rund 20.000 Genen. Wofür diese zuständig sind, wissen die Forscher aber erst ansatzweise. Sie kennen zurzeit lediglich die Funktion von einigen hundert Genen. Ein Bruchteil dessen also, was das menschliche Leben ausmacht. Welche Folgen eine genetische Manipulation hat, kann deshalb höchstens erahnt werden. Abgesehen davon, dass die Genschere trotz aller Präzision auch manchmal fehlerhaft arbeitet. Der Freiburger Genetiker Toni Katoman hält die Experimente der Londoner Forscher deshalb für übereilt.
Ich glaube, wir sollten immer einen Schritt nach dem anderen machen. Ich glaube, der nächste Schritt muss jetzt sein, dass wir diese Technologie anwenden, um therapeutische Erfolge zu erzielen. Und zwar nicht in Keimbahnzellen und nicht in Embryonen, sondern in Stammzellen unseres Körpers, dass wir da genetische Veränderungen einführen, um einen therapeutischen Effekt zu erzielen.
Es stellt sich auch die Frage, warum solche tabubrechenden Eingriffe überhaupt durchgeführt werden sollten. Was ist die medizinische Notwendigkeit? Um das Ausschließen von Krankheiten geht es dabei jedenfalls nicht an erster Stelle. Viele Wissenschaftler sind besorgt über die Tendenzen, die sich in England jetzt abzeichnen, so auch der Biomediziner Boris Fese vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Wenn ich jetzt über ein Designerbaby rede, wo ich sage, ich möchte jetzt irgendwie jemanden, der irgendwie so klug ist wie Albert Einstein und gleichzeitig aussieht wie Brad Pitt, dann wird es halt schon etwas komplexer. Das sind sicher Sachen, die nicht sich machen lassen, aber ich meine, der Einstieg, das über ein Gen die Augenfarbe bestimmen könnte, den hätte man sozusagen. Und wenn man jetzt das prinzipiell gutheißen würde, dann würde man sozusagen da anfangen. Und das ist halt so die Sache, die durchaus aus meiner Sicht eine durchaus nicht unberechtigte Angst ist, dass Leute zu sowas bereit wären.
Menschenzüchtung sei bislang und in naher Zukunft noch nicht machbar, betonen die Wissenschaftler. Aber rein technisch sei ein solches Vorgehen in Zukunft auch nicht mehr völlig ausgeschlossen. Die Forscher fühlen sich deshalb alarmiert und befürchten einen Dammbruch. Ein Grund, warum sich auch der Ethikrat mit diesem Thema beschäftigt hat. Es muss geklärt werden, wozu das neue revolutionäre Werkzeug Genschere eingesetzt werden darf. Soll es erlaubt sein, menschliche Eigenschaften zu züchten? Und wer entscheidet dann, welche Eigenschaften wünschenswert sind und welche nicht? Müssen wir vielleicht unser Grundgesetz umschreiben, weil das Recht auf individuelle Unversehrtheit mit den Genmanipulationen angetastet wird? Fragen über Fragen, die dringend geklärt werden müssen, weil die Wissenschaftler in England und China trotzdem weiterarbeiten an der menschlichen Genmanipulation.
Die ethischen und biologischen Bedenken gegenüber dem Einsatz der Genschere. Daniela Remus berichtete. Um die Genschere ging es heute in unserem Schwerpunkt. Und gleich um alte Munition. Und zwar Tonnen davon, die auf den Boden unserer Meere liegen, die dort verrosten, teilweise immer noch explodieren oder Gifte im Meer verteilen können.
Well, I'm a traveling man, trying to find out just where my roots are, where I'm coming from. Checked all your records at the 85. You gave me Satchel and Oru eyes. You never tried to lead me that way, but you did. You gave me love, gave me passion and joy. You were there, you took care.
Meere sind leider richtige Müllhalden der Kriege. Mehr als 1,5 Millionen Tonnen der Reste normaler Munition liegen allein auf dem Boden der deutschen Meere. Dazu kommen noch chemische Kampfmittel, die einfach nach dem Zweiten Weltkrieg in der Nord- und Ostsee versenkt wurden. Ein großes Problem: je länger die Minen oder auch Torpedos im Wasser vor sich hinrosten, desto größer wird die Gefahr, dass dadurch Umweltgifte ins Meer gelangen. Wissenschaftler in Kiel entwickeln jetzt neue Methoden zur genaueren Beobachtung der munitionsbelasteten Meeresgebiete. Andrea Ring ist mit den Wissenschaftlern auf ihrem Forschungsschiff zu einem Munitionsversenkungsgebiet in der Ostsee gefahren.
Am Bug der Polarfuchs sendet ein Echolot Schallsignale zum Grund der Ostsee. So kann Projektleiter Professor Jens Greinert die Wassertiefe bestimmen.
Und daraus können wir dann eine Karte erzeugen, Tiefenkarte des Meeresbodens. Und da die Minen auf dem Meeresboden liegen und über Meeresboden rausragen, können wir also auch die Minen sehen.
Im Seegebiet Kolberger Heide wurden auf Befehl der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg die gesamten Bestände eines deutschen Marinearsenals versenkt. Bis zu 35.000 Tonnen Munition liegen hier allein davon noch auf dem Meeresboden.
Es gibt unterschiedliche Minen, es gibt einmal Seeminen, das sind diese runden oder ovalen mit den kleinen Pieksern drauf. Die hängen im Wasser. Und dann gibt es Grundminen, das sind große Körper mit bis zu 300 Kilogramm TNT. Und dann haben wir noch Torpedos. Torpedos sind halt Torpedos.
Der Sprengstoff darin ist Schießwolle. Hauptbestandteil TNT, nicht Dynamit. Das Problem ist daher nicht so sehr, dass die alte Munition hochgehen könnte, als dass die Hülle aus Metall nach 70 Jahren korrodiert und giftige Schadstoffe ins Meer gelangen.
Es geht hauptsächlich um TNT, aber auch um Blei und Quecksilber, weil Blei und Quecksilber in den Zündern mit verbaut wurden.
Dass Seeminen durchgerostet sind, haben Taucher des Kampfmittelräumdienstes schon beobachtet. Sie nehmen in der gefährlichen Umgebung jetzt auch Sedimentproben. Die Forscher vom Geomar untersuchen den Sand dann auf Spuren von Sprengstoff und Schwermetallen. Zunächst belauscht Jens Greinert jedoch den Meeresboden mit Hilfe des Fächerecholots, eines Multibeams. Das heißt,
wir kriegen nicht nur einen Punkt unterm Schiff die Tiefe, sondern wir kriegen 256 Punkte, die verteilt sind über 40 Meter, 20 Meter rechts, 20 Meter links vom Schiff. Und zurzeit pingen wir mit 8 Hertz. Also 8 Mal pro Sekunde machen wir ping, 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 ping. Und kriegen mit jedem Ping 256 Messpunkte am Meeresboden, die uns die Tiefe angeben.
Und aus denen er eine Karte erstellen kann, in der die Kampfmittel verzeichnet sind.
Gleichzeitig messen wir nicht nur die Tiefe, sondern auch die Energie, die von unserem ausgesendeten Signal wieder zurückkommt. Also wie laut sozusagen der Meeresboden unser Echo zurückstreut.
Daraus kann der Wissenschaftler schließen, wie der Meeresboden beschaffen ist.
Ob es zum Beispiel ein harter Meeresboden ist oder ein weicher, ob es sehr matschig ist oder ob da Sand ist oder ob da größere Steine liegen.
Oder eben Torpedos und Minen. Systematisch wie beim Rasenmähen fährt Kapitän Bernd Merten das Gebiet südöstlich vom Kieler Leuchtturm in parallelen Linien ab.
Ja, wir haben jetzt auf das Profil eingesteuert, wo wir jetzt langfahren müssen.
Auf dem Monitor haben Professor Greinert und Doktorandin Mareike Kampmeier eine Grafik, die ihnen aus Signalen des Multibeams ein Bild vom Grund der Ostsee gibt.
Da müssen wir mal gucken, da müssen wir mal mit der Kamera hinfahren, Mareike.
Es ist eigentlich sehr schön, weil man sieht, es läuft alles. Bei der ganzen Technik kommen dann öfters mal irgendwelche Fehler rein, irgendwelche Kabel kaputt. Und jetzt gerade funktioniert alles so, wie wir es möchten. Wir sehen sehr viel.
Zum ersten Mal werden die Kieler Forscher auch regelmäßig noch genauere Videobeobachtungen machen. Denn bis jetzt weiß niemand, wie sich die Lage der Munition durch Strömungen verändert und wo Minen versanden oder etwa wieder freigespült werden. Eine Ansammlung von Kugeln identifiziert Jens Greinert eindeutig als Minenhaufen.
Da siehst du diese ganzen einzelnen kleinen Kullerchen, da auf dem Meeresboden liegen. Eben gerade sind wir drüber gefahren. Torpedo, würde ich mal denken, was da liegt hier. Dieses lange, schön angeleuchtete, auf der einen Seite ist dann auch ein Schatten.
Konzentriert hält der Wissenschaftler nach den Moorings Ausschau. Das sind Verankerungen, an denen Muschelnetze über dem Grund hängen. Dicht an einem ausgesuchten Minenhaufen. Denn zusammen mit den Toxikologen von der Uni Kiel wollen die Wissenschaftler untersuchen, ob sich TNT in marinen Organismen anreichert.
Muscheln strudeln ja das Wasser.
Wie ein Filter. Wenn schon TNT aus den Minen ausgetreten ist, kann man das in der organischen Substanz der Tiere messen. Parallel machen die Geomar-Forscher, was sie besonders gut können, Spurenanalytik. Das heißt,
Elemente zu analysieren, die in sehr, sehr geringen Konzentrationen vorkommen. Und das wollen wir jetzt hier im Wasser machen?
Von den Ozeanographen des Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde haben die Kieler Forscher genaue Informationen über die Strömungsverhältnisse hier vor der Küste, damit sie auch dort ihre Proben nehmen, wo es etwas zu messen gibt.
Und da wollen wir jetzt erstmal wissen, okay, wie viel ist da?
Wie gefährlich die Schadstoffkonzentrationen für die Meere sind, wird im nächsten Schritt bestimmt. Kapitän Merten fährt von Ost nach West und wieder von West nach Ost Profile ab, immer ein Stück weiter nördlich.
Ja, da soll auch ich noch mal ein bisschen hin und her fahren, ja, und vielleicht auch ein bisschen weiter raus.
Das neue Monitoring-Programm könnte überall, wo Munition im Meer verrottet, eingesetzt werden. Davon sind die Wissenschaftler überzeugt. Auch um Auswirkungen auf die marine Umwelt während der Entschärfung zu beobachten. Zur Delaboration. Wie die Experten dazu sagen, wird im Verbundprojekt ROBEM ein Tauchroboter entwickelt, der Kampfmittel unter Wasser selbstständig entschärft und entsorgt. Der Minentaucher ist ein lebensgefährlicher Beruf, den nicht viele ergreifen, sagt Professor Greinert.
Ein Roboter hingegen, der automatisch arbeitet, kann ich einfach 10 von bauen, 50 von bauen, 5000 von bauen und dann machen die das. 24 Stunden am Tag. Das ist die Idee.
Das war ein Beitrag von Andrea Ring. You showed me around, showed me everything. You were there, you took care. I'm all at sea, hold on to me. You are everything I wanted to be. Yes, I'm all at sea, hold on to me. You taught me more. So much joy, real love and music. When I recall that carefree childhood, I was sure all my dreams they would come true. Yes, I'm all at sea. Auch wenn viele Schriftstücke gar nicht mehr auf Papier zu finden sind, sondern nur noch als Datei existieren, der Bedarf an Papier steigt nach wie vor. Und seine Herstellung hat auch nach wie vor eine verheerende Ökobilanz. Pro Tonne Papier werden bis zu 20 große Bäume und 60.000 Liter Wasser gebraucht. Da sich aber nicht ganz auf das Papier verzichten lässt, wäre es gut, wenn es eines geben würde, das ganz ohne das Fällen von Bäumen oder das Verbrauchen von Wasser produziert werden kann und trotzdem nach der Herstellung die gleiche Qualität hat. Gibt es schon, sagen Wissenschaftler. Seit mehr als 5 Jahren sei es auch in Deutschland auf dem Markt. Aber bis heute noch eher ein Geheimtipp. Es handelt sich um Steinpapier. Hört sich irgendwie nach Papier an, das die Aktentasche deutlich schwerer machen könnte. Was es aber wirklich damit auf sich hat, erklärt Rebecca Hillauer.
Steinpapier sieht aus wie herkömmliches Papier. Streicht man mit den Fingern darüber, fühlt es sich aber glatter an. Man fühlt keine Fasern vom Holz.
Steinpapier hat den Vorteil natürlich auch, wenn es drauf regnet oder wenn Rückstände aus der Küche drauf spritzen, zum Beispiel Soße oder sowas, dann bleibt dieses Papier trotzdem in Ordnung und es geht nicht kaputt.
Die Eigenschaften von Steinpapier, die Michael Braungart, Leiter des Hamburger Umweltinstituts, beschreibt, ergeben sich aus den beiden Grundstoffen. Laut Hersteller, einer Firma in Taiwan, besteht Steinpapier zu 80% aus Calciumcarbonat, also Kalksteinmehl, einem Abfallprodukt der Bergbauindustrie, und zu 20% aus recyceltem Polyethylen. Beides wird per Thermoverfahren verschmolzen und zu Rollen oder Bögen geformt. Der Kunststoff soll das Papier nicht nur wisch- und wasserfest machen, sondern je nach Stärke auch zäh- bis reißfest. Füllstoffe, Weichmacher und optische Aufheller wie in zellulosehaltigem Papier gibt es nicht.
Und dadurch ist dein Papier natürlich auch, was die Chemiezusammensetzung angeht, dem traditionellen Papier durchaus überlegen. Vor allem braucht es auch für die Herstellung viel weniger Energie und es braucht auch viel weniger Wasser. Der Energieverbrauch ist etwa nur ein Drittel im Verhältnis zu Papier.
Für diese Ökobilanz ist Steinpapier mit dem Cradle-to-Cradle-Zertifikat in Silber ausgezeichnet. Übersetzt heißt Cradle-to-Cradle so viel wie von der Wiege zur Wiege. Das Zertifikat zeichnet Produkte aus, die mit dem Ziel produziert werden, keinen Abfall zu erzeugen, sondern vollständig kompostiert oder zu neuen Produkten recycelt werden können. Michael Braungart hat das Zertifikat mitentwickelt. Die Zertifizierung erfolgt durch das Cradle-to-Cradle Products Innovation Institute in San Francisco. Das unabhängige Institut für Produktinnovation vergibt Zertifikate weltweit nach einer Prüfung in 5 Kategorien, darunter soziale Fairness. Matteo Kausch leitet die dafür verantwortliche Abteilung zur Begutachtungskontrolle und ist mitverantwortlich für die technische Entwicklung des Standards und Zertifikationsprogrammes.
In der Kategorie Materialsicherheit haben wir Steinpapier mit Platin ausgezeichnet, dem höchsten Niveau. Das bedeutet, dass 100% der Inhaltsstoffe eines Produkts bekannt und weder für Mensch noch Umwelt schädlich sind. In der Kategorie Erneuerbare Energie und Kohlenstoffmanagement erreichte Steinpapier Silber. Zur Herstellung werden also mindestens 5% erneuerbare Elektrizität verwendet und mindestens 5% der Treibhausgasausstöße durch freiwillige Emissionsausgleiche kompensiert. Für den Goldstatus müssten es mindestens 50% sein.
Gold erreichte Steinpapier in den Kategorien Umgang mit Wasserressourcen und Stoffkreislaufführung. Michael Braungart, der Chemiker und Verfahrenstechniker ist, hat mit Studenten die Wiederverwertbarkeit von Steinpapier getestet.
Wir haben es bis zu 200 Mal eingeschmolzen und wieder ausprobiert und es gibt da eigentlich keine Begrenzung. Es ist richtig, dass dadurch natürlich die Eigenschaften abnehmen. Man kann dann aber hingehen und kann dieses Polyethylen aus dem Steinpapier für andere Zwecke nehmen, zum Beispiel landwirtschaftliche Folien für das Einpacken von Heu oder man kann es verwenden als Rücken für Teppichböden oder Fußbodenbelege. Das heißt, es gibt da noch ganz viele andere Einsatzmöglichkeiten, wenn dann die Eigenschaft für Papier nicht mehr gut genug ist.
Michael Braungart sieht eine große Zukunft für Steinpapier. Denn erhöht man den Anteil von Polyethylen, erhält man immer stabilere Steinpapiere. Bei einem Mischungsverhältnis von 60:40 beispielsweise einen Joghurtbecher. Man könnte durch Steinpapier also nicht nur Papier, sondern auch Plastikprodukte ersetzen und zu deren Herstellung wesentlich weniger Erdöl verbrauchen.
Steinpapier, die ökologische Alternative. Rebecca Hillauer berichtete.
Notizen aus der Wissenschaft.
Der Jupiter hat seit dieser Woche Besuch von der Erde. Nach fast 5-jähriger Reise durch das Sonnensystem ist die NASA-Forschungssonde Juno bei dem riesigen Gasplaneten angekommen und erfolgreich in seine Umlaufbahn eingeschwenkt. Ein Manöver, das die Mitarbeiter im Kontrollzentrum begeistert feierten. Schließlich galt das Einfädeln der Sonde in die Umlaufbahn als besonders kompliziert. Wenige Minuten später konnte die NASA auch mitteilen, dass sich Juno zur Sonne gedreht hat und sich seine Batterien an Bord so wieder aufladen können. Die Sonde ist mit einer Kamera ausgestattet, die bereits erste Aufnahmen von Jupiter und den ihn umkreisenden Monden gemacht und zur Erde geschickt hat. Afrikanische Ureinwohner sollen Höhlenforschern helfen. Die drei Spurenleser gehören zu den San, dem ältesten Volk der Erde, und stammen aus Namibia. Sie sollen eine deutsche Forschergruppe dabei unterstützen, in einem unterirdischen Höhlenlabyrinth in den französischen Pyrenäen Spuren der Menschen zu finden, die hier während der letzten Eiszeit gelebt haben. Die Forscher erhoffen sich auch, dass die San ihnen tiefere Einblicke in das Verhalten der Höhlenbewohner geben können. So hatten die Spurenleser schon bei einer früheren Zusammenarbeit ein Missverständnis aus dem Weg räumen können. Damals glaubten Archäologen bei einer Reihe 17.000 Jahre alter Fußabdrücke, handle es sich um Relikte eines Tanzrituals. Die afrikanischen Helfer erkannten hingegen die Abdrücke eines 14-jährigen Mädchens, das die Spuren beim Spielen im Lehmboden hinterlassen hatte. In Deutschland erkranken jeden Tag mehr als 100 Menschen an Demenz. Das geht aus einer neuen Berechnung der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft hervor. Demnach leben derzeit fast 1,6 Millionen Demenzkranke in Deutschland. Zwei Drittel davon sind bereits über 80 Jahre alt. Der Anteil der Erkrankten, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, liegt hingegen bei weniger als 2%. Für die Alzheimer-Gesellschaft sind das alarmierende Zahlen. Sollte es nicht bald gelingen, eine erfolgreiche Prävention und Therapie zu entwickeln, werde sich die Krankenzahl bis 2050 auf etwa 3 Millionen erhöhen. Allerdings verweist die Alzheimer-Gesellschaft auch auf neue Studien, die erste Hinweise auf ein rückläufiges Krankheitsrisiko sehen. Forscher vermuten, dass das steigende Ernährungs- und Fitnessbewusstsein die Rate der Erkrankungen verringert. Zu viel Nestwärme macht Menschen träge. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls eine Studie deutscher und finnischer Wissenschaftler. Danach engagieren sich Jugendliche, die viel Nestwärme von ihren Eltern bekommen haben, später seltener im bürgerschaftlichen Bereich, wie etwa in sozialen Projekten. Die Forscher vermuten, dass zu viel Nähe dazu führt, dass sich die Jugendlichen nicht mehr für die Welt außerhalb ihres Kreises interessieren.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft von Peter Stein.
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wie ein Mensch spricht, verrät ja schon viel über ihn und seine Persönlichkeit. Das kennen Sie auch. Manchmal reichen schon 15 Minuten am Telefon aus, ohne sich überhaupt je gesehen zu haben, um jemanden zumindest ein bisschen besser einschätzen zu können. Das will eine Firma in Aachen jetzt verstärken. Zusammen mit Psychologen und Informatikern von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule und anderen Universitäten hat das Unternehmen eine Software entwickelt, die unsere Sprache ganz genau analysiert. Nicht den Inhalt des Gesagten, sondern die Art. Also wie wir etwas sagen.
Sprich ein paar Sätze und ich sag dir, wer du bist. Das verspricht die Firma aus Aachen. Und diese Software, die soll mir sagen können, wie ich psychisch und charakterlich so drauf bin. Und zwar, indem sie meine Sprache analysiert. Nicht den Inhalt, das, was ich sage, sondern wie ich das Ganze sage. Ich bin im Moment bei mir zu Hause in meinem Arbeitszimmer, habe schon das Telefon in der Hand, denn die Software, die will mich und meine Sprache jetzt natürlich erstmal kennenlernen. Ich werde jetzt übers Telefon befragt von diesem Programm, damit dann meine Sprache später genau analysiert werden kann.
Herzlich willkommen zum Interview. Wann erleben Sie Situationen als sehr anstrengend und stressig? Was macht solche Situationen für Sie aus?
Ja, stressig ist es natürlich, gerade bei der Arbeit, wenn ich unter Zeitdruck arbeiten muss. Also es kommt natürlich mal vor, dass ich einen Beitrag so fertig machen muss, dass er am gleichen Tag noch läuft. Das heißt, ich komme morgens in die Redaktion.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Auf Wiederhören.
So ungefähr 15 Minuten hat das Interview am Telefon gedauert. Ich habe vor allem viel zu meinem Job als Reporter und zu meinen Hobbys erzählt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Etwas mehr als eine Woche ist jetzt vergangen seit dem Interview und ich bin jetzt in Aachen bei der Firma, die das Ganze ausgewertet hat. Und bei mir ist Dirk Gratzel, der Chef. Herr Gratzel, was haben Sie denn jetzt über mich rausgefunden?
Ziemlich viel. Also vielleicht mit ein paar Basisdingen beginnend. Wir haben untersucht, zum Beispiel, wie schnell Sie sprechen. Und Sie sehen in unserer Auswertung hier, Sie sprechen mit einer Geschwindigkeit von 175 Worten pro Minute. Das ist schneller als 95% der bundesdeutschen Bevölkerung sprechen. Sie sind also nicht zufälligerweise Radiojournalist geworden.
Vielleicht auch keine gute Nachricht, weil es dann nicht mehr verständlich ist, wenn man so schnell redet. Ja?
Also Sie haben den großen Vorteil, dass Sie vergleichsweise kurze Worte benutzen. Das Durchschnittswort, das Sie benutzen, ist gerade mal 4,8 Buchstaben lang. Das Durchschnittswort der Deutschen im Deutschen ist deutlich länger. Und das reduziert wieder die Komplexität Ihrer Sprache. Von daher passt das schon. Was Sie reduzieren könnten als Radioreporter, ist die Menge an Füllwörtern. 7% bei Ihnen sind Ös, Ms. Das klingt vielleicht nicht immer so nett, aber Sie sind der Experte.
Also, Dirk Gratzel klickt sich hier die ganze Zeit durch die Ergebnisse. Es sind etliche Seiten mit vielen Zahlen und Diagrammen, die mir immer zeigen, wie spricht der durchschnittliche Deutsche und wie sehr weiche ich davon ab. Also ich spreche zum Beispiel deutlich lauter, steht hier, als die meisten anderen. Ich habe eine besonders tiefe Stimme, ich spreche sehr flüssig, aber offenbar auch ziemlich unpersönlich oft. Also ich benutze oft das Wort Mann, anstatt einfach ich oder wir zu sagen. So, aber was sagt meine Sprache denn jetzt über mich aus, Herr Gratzel? Also was sagt die aus über meinen Charakter oder über meine Psyche?
Wir haben herausgefunden, dass Sie ein ungewöhnlich neugieriger Mensch sind.
So ist ja schon mal nicht schlecht für einen Journalisten, ne? Ja,
unbedingt, unbedingt. Aber Sie sind selbst unter den Journalisten wahrscheinlich einer der neugierigsten. Sie sind so neugierig wie nur ungefähr einer unter 100 Menschen. Ja, Sie sind jemand mit hoher Kontaktfreude, jemand, dem Unabhängigkeit und Autonomie wichtig sind, der auch nach Unabhängigkeit und Autonomie strebt, jemand mit einer ordentlichen Risikobereitschaft und jemand, der durchaus überdurchschnittlich ja, leistungs- und erfolgsorientiert sind.
Das ist ja nur ein kleiner Teil der Ergebnisse. Sie machen noch viel mehr Aussagen über mich. Also zum Beispiel, dass ich mich im Moment ein bisschen belastet fühle durch meinen Beruf vielleicht. Aber jetzt frage ich mich natürlich, wie kommen Sie da eigentlich drauf? Also wie schließen Sie von meiner Sprache auf meine Persönlichkeit?
Wir haben, als wir begonnen haben, diese Software zu entwickeln, etwa 6000 Menschen mit ganz traditioneller, ganz herkömmlicher und valider psychologischer Diagnostik untersucht. Und auf diese Art und Weise haben wir von diesen knapp 6000 Menschen ein sehr präzises psychologisches Bild gewonnen. Und dann haben wir uns von diesen 6000 Menschen Sprache geben lassen, in unterschiedlichsten Formen. Und wenn man sich das über sehr, sehr, sehr viele Parameter anguckt, wir analysieren, wenn wir Ihre Sprache analysieren, etwa 500.000 Aspekte Ihrer Sprache, dann stellt man fest, es gibt ein paar Aspekte, die unterscheiden die Neugierigen von den Nicht-Neugierigen. Oder die Leistungsorientierten von den weniger Leistungsorientierten.
Die Kunden, das sind übrigens vor allem andere Unternehmen, die setzen die Software dann zum Beispiel ein, um neue Mitarbeiter zu finden. Also die Bewerber, die führen dann auch wie ich so ein Interview. Die Sprache wird analysiert und dann schaut das Unternehmen, passt der Mitarbeiter zu uns oder nicht. Andere Firmen, das gibt's auch, nutzen das Programm, um die Kommunikation ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Also Führungskräfte lassen dann ihre Sprache analysieren oder auch Agenten in Callcentern zum Beispiel. Und dann schaut man, wie sprechen die im Moment und wie können die vielleicht noch besser mit den Kunden, die da im Callcenter anrufen, kommunizieren.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Johannes Döbbelt. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Santu. Die CD heißt Hold On. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.